Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Moin ihr Lieben, einen frischen Gruß aus der Hansestadt Hamburg und herzlich willkommen bei Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Ich bin Jonathan Schanz und studiere digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Dort lernen wir Journalismus praxisnah beim Betreiben des jungen Stadtmagazins fink.hamburg. Und neben dem Redaktionsbetrieb gibt es auch einmal im Jahr einen Hörfunkworkshop in Kooperation mit der Uni Tübingen und dem dortigen Campusfunk. Wegen Corona musste der Workshop im Jahr 2020 leider online stattfinden. Die Produktion war dadurch nicht ganz so einfach. Aber wie ihr gleich hören werdet, es hat geklappt. Und ganz praxisnah schauen wir uns heute auch die Nachhaltigkeit an. Dieser Begriff findet sich ja heutzutage in fast jedem Lebensbereich und das ist auch gut so. Denn schließlich geht es um nichts Geringeres als die Zukunft des Planeten. Gut, das klingt etwas pathetisch, aber wie spannend das sein kann, schauen wir uns heute an. Wie nachhaltig können beispielsweise Kaffee und Wein sein und warum ist das wichtig? Was ist Zero Waste und wo gibt es das erste Zero Waste Café Deutschlands? Wie komme ich eigentlich an Bio-Gemüse auch außerhalb des Supermarkts? Wie können Lastenräder zur Nachhaltigkeit beitragen? Und was hat das Land Bhutan eigentlich damit zu tun? Bhutan ist ein Land, das es nicht nur geschafft hat, besonders nachhaltig zu sein, sondern auch das Glück der Menschen über wirtschaftliche Ziele zu stellen. Meine Kollegin Luisa Wernkes ist mit mir im Studio. Sie hat sich mit dem Land Bhutan, der Nachhaltigkeit vor Ort, beschäftigt. Luisa, Bhutan ist ja vielleicht kein Land, das für alle ein Begriff ist. Wo liegt dieses Land denn eigentlich?
Das kleine Land liegt in Südasien und zwar grenzt es an China, Nepal und Indien und hat nur knapp 40.000 Quadratkilometer. Das ist gerade mal so groß wie NRW, beziehungsweise 4.000 Quadratmeter kleiner als NRW. Einwohnerzahlenmäßig ist es aber auch deutlich kleiner und hat nur 750.000 Einwohner. NRW hingegen hat 17 Millionen Menschen.
Das ist ja tatsächlich sehr klein, aber warum sprechen wir dann in der Nachhaltigkeitssendung über dieses Land?
Bhutan gilt als eines der glücklichsten und eines der nachhaltigsten Länder der Welt. Eigenen Angaben zufolge hat das Land nicht nur einen ausgeglichenen CO2-Ausstoß, sondern sogar einen negativen, was sonst fast kein anderes Land erreicht.
Okay, einen negativen? Ich meine, das ist das, wo wir in Deutschland ja hinwollen irgendwann. Wie machen die das denn?
Das klappt tatsächlich. Und zwar machen die das mit Wasserkraft. Und die produzieren sogar so viel Strom dadurch, dass sie einen großen Teil an Indien verkaufen.
Okay, aber ist es denn nur der Strom? Das kann nicht sein, oder?
Stimmt. Bhutan besteht außerdem 3/4 aus Wald und hat sogar in der Verfassung stehen, dass man nie einen Waldbestand unter 60% haben darf. Außerdem sind Reisen sehr eingeschränkt. Individualreisen sind gar nicht möglich. Jeder Tourist muss 250 US-Dollar pro Tag zahlen. Das ist dann aber auch alles inkludiert. Hotel, Transport, Eintritte und so weiter und so fort.
Mhm. Das klingt ja jetzt so nach außen alles ganz schön. Wenn man in Bhutan ist, bekommt man das dann auch so mit, wie nachhaltig dieses Land ist?
Nicht unbedingt. Ich habe dazu Rainer Post gefragt, ein Tourist aus Essen. Der war im Februar 2020 vor Ort und hat Folgendes dazu zu sagen.
Wenn ich an Bhutan denke, dann denke ich jetzt erstmal nicht an Nachhaltigkeit, sondern denke an ein faszinierendes Land, was von der Landschaft her unglaublich ist. Und was sehr auffällig ist, die Menschen sind extrem freundlich. Die lachen, die sind gastfreundlich und die sind extrem bescheiden. Das fällt auf jeden Fall auf. Was noch auffällt, ist die Religiosität. Das hat jetzt alles nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Was man aus den ganzen Reiseführern ja entnimmt, ist, dass dieser König sein Land ja von der Struktur her völlig umgestellt hat und sich dieses Bruttosozialglück auf die Fahne geschrieben hat. Meines Erachtens hat das auch alles was damit zu tun, dass die mit den Ressourcen, die sie haben, das sind nicht viele, sehr sorgsam umgehen.
Das Bruttosozialglück ist ein Index, der das Wohlbefinden der Bevölkerung messen soll. Das ist so ein ganzheitlicher Ansatz und das wurde in den 80er Jahren in Bhutan etabliert.
Mhm, das klingt ja alles super utopisch. Gibt es in dem Land trotzdem irgendwie Klimasünden? Läuft da trotzdem irgendwie was falsch?
Ja, gibt es tatsächlich. Und zwar ist das Land in Südasien oder eines der Länder mit dem höchsten Fleischkonsum. Interessant daran ist, dass es verboten ist, in Bhutan überhaupt Tiere zu töten. Somit importieren sie fast alles an Fleisch aus Indien. Es wird außerdem ziemlich kalt in Bhutan und die Häuser sind nicht gut isoliert und das ist auch nicht sonderlich gut fürs Klima.
Und wenn man in Bhutan ist, als einheimische Person, bekommt man dann was vom Klimawandel mit, von dem, was da gerade so die ganze Welt bewegt?
Leider ja, die Wasserkraft ist irgendwie nicht mehr so verlässlich, dadurch, dass es im Winter zu wenig schneit und im Sommer zu viel regnet. Die müssen dann leider die Energie aus Indien importieren und das kostet natürlich auch.
Okay, das klingt auf jeden Fall nicht so gut. Ja, so in die Zukunft schauend, denkst du, wir können in Deutschland irgendwas von dem Land Bhutan abschauen, was die gerade gut machen?
Das wird schwer, weil Bhutan und Deutschland sind kaum zu vergleichen, die Größe, die Kultur. Aber eine Sache ist Rainer Post tatsächlich eingefallen.
Was man sich abschauen kann, was ich jetzt so in Deutschland eigentlich mehr so vermisse, dass gesellschaftlich viele ja nur noch auf sich schauen. Ne? Und wir stellen das in unserer Hausverwaltung auch fest, ja, dass alle nur an sich denken und sagen, der andere macht's schon. Und ich glaube, dass der Zusammenhalt in so einem Land auch bedingt durch diese bescheidenen Mittel viel größer ist. Der familiäre Zusammenhalt.
Ja, vielen Dank, Rainer Post. Und auch dir, Luisa Wernkes. Rainer Post war 2020 im Februar im Bhutan. Danke für diese Einblicke.
Ja, gerne, Jonathan.
Ja, wir können ja wahrscheinlich in Deutschland doch noch das ein oder andere von diesem Land lernen. Und ich meine, Bruttosozialglück, das klingt schon mal besser als Bruttosozialprodukt. Und um glücklich zu sein, geht es auch im nächsten Lied, und zwar Happy Man von der Band Jungle.
Thank you.
Ja, das war Jungle mit ihrem Song Happy Man aus dem zweiten Album. Ein zentraler Punkt der Nachhaltigkeit, dem wir alle nur schwer entkommen können, ist ja Plastik und Verpackungsmüll. Der begegnet uns jeden Tag und nicht mehr nur im Supermarkt, sondern auch im Ozean ist der leider mittlerweile angekommen. Zwischen 5 und 12 Millionen Tonnen Plastikmüll landen schätzungsweise jedes Jahr in den Weltmeeren und belasten damit massiv unsere Umwelt. Es gibt aber auch immer mehr Menschen, die etwas dagegen tun wollen. Ein ganz radikaler Ansatz lautet Zero Waste. Das bedeutet nach Möglichkeit überhaupt keinen Müll zu produzieren. Seit 2017 gibt es in Hamburg das deutschlandweit erste Zero Waste Café. Ja, aber wie funktioniert das eigentlich genau? Gastronomie ohne Abfall? Alex Bauer hat sich das Lokal genauer angeschaut.
Mitten in der Sternschanze, einem Szeneviertel Hamburgs, liegt das in guter Gesellschaft. Von außen deutet auf den ersten Blick nicht viel auf die besondere Philosophie hinter Deutschlands erstem Zero-Waste-Café hin. Fast alle Tische vor dem Laden sind an diesem sonnigen Nachmittag besetzt. Aufgedeckt ist mit Stoffservietten, die in alten Dosen stecken. Drinnen grüßt ein Interieur aus reduzierten Farben und zusammengewürfelten Vintage-Möbeln. Bestellungen halten die jungen Bedienungen auf Altpapier fest. Kaffee zum Mitnehmen gibt es in ausgewaschenen Marmeladengläsern. Über einem der Tische thront ein großer Schriftzug. Because Earth is beautiful. Weil die Erde wunderschön ist. Das Café führen Ina Choi-Nathan und Alana Zubritz. Ina kommt aus der freien Wirtschaft, Alana hat Nachhaltigkeit studiert. Auf die Idee des Cafés kam sie durch ihren Besuch des ersten Zero-Waste-Restaurants in England. Die Philosophie, dann im eigenen Café radikal umzusetzen, war allerdings nicht ganz einfach.
Wir haben von vornherein wirklich versucht, an alle Details zu denken. Wie putzen wir Gästetoiletten, Gästeraum, Strohhalme, Gläser und vor allen Dingen natürlich der größte Punkt des Kochen, so Hafermilch gibt es im Tetrapack. Gut, dann müssen wir die halt selber machen. Und irgendwann haben wir dann festgestellt, gut, wir kriegen fast alle Rohstoffe, die wir brauchen, in Papierverpackung oder in Pfandbehältern, außer ein paar Dinge wie Gewürze oder Öle. Das war halt anfangs sehr schwer, aber da hat sich zum Beispiel jetzt mit der Zeit einfach auch Unternehmen gegründet, die zum Beispiel auch die ganzen Unverpacktläden beliefern, die Gewürze und Öle in Pfandbehältern liefern.
Milch selbst herzustellen, anstatt sie als Fertigprodukt einzukaufen, klingt erstmal nach sehr großem Aufwand. Auf der Speise- und Getränkekarte spiegelt sich das allerdings preislich nicht groß wider. Der Cappuccino mit selbstgemachter Hafermilch kostet 2,90 Euro. Ein Sauerteigbrot mit Avocado und gebratenen Champignons gibt es für 5,80 Euro. Für Hamburgs Szeneviertel sind das Durchschnittspreise.
Das ist was ganz oft gefragt wird, warum wir denn nicht teurer sind. Wir machen alles selber. Dadurch kaufen wir aber die Rohstoffe ein und die sind viel günstiger als das fertige Produkt. 25 Kilogramm Hafer sind günstiger als 500 Liter fertige Hafermilch, so als Beispiel. Die vier Säulen der Nachhaltigkeit sind ja Ökonomie, Ökologie, Kultur und Soziales. Und Ökonomie darf halt nicht hinten überfallen.
Doch auch in Deutschlands erstem Zero-Waste-Café gibt es Kompromisse. Zwar fällt bei Ina und Alana pro Woche nicht mal ein kleiner Korb voll Plastikmüll an. Einige ihrer Rohstoffe haben allerdings eine Reise rund um die Welt hinter sich und somit einen recht großen ökologischen Fußabdruck. Alanas KundInnen waren schon öfter davon irritiert, dass es bei In guter Gesellschaft Gerichte mit Avocado gibt. Schließlich ist das Superfood in den vergangenen Jahren immer mehr in den ökologischen Verruf geraten.
Bleiben wir mal bei der Avocado, das ist nämlich ganz spannend. Gibt es dann ganz oft die Dogmatiker, die sagen, ja, aber wieso habt ihr denn eine Avocado, wenn ihr so nachhaltig seid? Ja, wir haben ja auch Kaffee und Kakao und Tee. Also es sind alles Überseeprodukte. Da sind wir schon so, dass wir dann auch sagen, gut, das ist wiederum ein anderes Konzept. Wir können auch sagen, wir machen regionales Kaffee und beziehen alles aus einem 100 Kilometer Umkreis. Das wäre aber ein anderes Konzept. Unser Konzept ist in erster Linie verpackungsfrei. Ja, ich kann alles bioregional und Fairtrade und unverpackt anbieten, aber dann kostet das Stück Kuchen am Ende irgendwie 8 Euro statt 3,50 Euro. Und das schließt dann wiederum Menschen aus. Dann wiederum kann sich die Familie mit drei Kindern hier nicht mehr Kaffee und Kuchen leisten. Man versucht ja schon auch wirtschaftlich zu bleiben.
Das spiegelt sich auch in der Kundschaft wider. Der Laden läuft nicht nur gut, In guter Gesellschaft ist mittlerweile auch weit über die Stadtgrenze hinaus bekannt. Eine Touristin aus Wien hat sich den Besuch im Café schon länger vorgenommen.
Also ich bin auf Urlaub hier, ich bin ursprünglich aus Wien und jetzt eben für eine Woche in Hamburg. Und ich habe mir extra dieses Café rausgesucht, weil ich das unbedingt ausprobieren und mir anschauen wollte. Ich habe schon davon gehört, dass es dieses Zero Waste Café gibt und das wollte ich mir dann einfach noch vor Ort ansehen und erleben.
Dass das Konzept so gut ankommt, freut Alana. Andere nachhaltige Unternehmen oder Restaurants sieht sie nicht als Konkurrenz. Vielmehr freut sie sich, dass Zero Waste so einen großen Anklang in der Gesellschaft findet.
Was ist nachhaltiger? Der Töpfer, der alleine zu Hause sitzt und 10 Teller im Monat produziert, die er dann super nachhaltig hergestellt hat mit Öko-Glasur und er davon vielleicht kaum leben kann? Oder das Unternehmen, was dann eine Holzzahnbürste rausbringt, die aber millionenfach verkauft? Also wer hat den größeren Einfluss auf die Gesellschaft? Und da muss man, glaube ich, einfach auch manchmal abwägen und jeder soll machen, was er kann und was er für richtig hält.
Und ein Fazit, was ich jedenfalls mitgenommen habe, es ist auch wichtig, noch Spaß zu behalten. Nachhaltigkeit und auch Zero Waste muss nicht heißen, dass man auf alles verzichtet. Mit einem entspannten Song, passend zu einem entspannten Kaffee, geht es jetzt auch weiter mit Echoes von Lola Marsh.
Echoes and ghosts in my head, they're swimming in my bed. They're not giving me a chance. I am here for no one. All the words that you said are a lie, and I keep them on the page. Am I ever gonna change? I should have gave them to someone. Where restless like a wolf in the night, lighthouse in the dark. Where are you tonight? And I know that they won't save me from the voices in my mind. And I know that I can't run away and hide from.
Das war Echoes von Lola Marsh, einer Indie-Pop-Band aus Tel Aviv. Ihr hört immer noch Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute über Nachhaltigkeit. Ja, und Nachhaltigkeit zeigt sich auch darin, welche Lebensmittel wir zu uns nehmen und woher diese kommen. Immer mehr Menschen in Deutschland kaufen Bioprodukte und die sollten am besten auch aus der Region kommen. Das ergab eine Umfrage des Ministeriums für Landwirtschaft und Ernährung zum Konsum von Bio-Lebensmitteln. Eine Option, die einem dabei vielleicht nicht sofort in den Sinn kommt, eine Kiste mit Obst und Gemüse einfach direkt nach Hause liefern lassen. Aber wie nachhaltig kann das sein? Eva Schlüter bekommt so eine Kiste und Jura Nordhausen liefert sie. Beide berichten von ihren Erfahrungen. Ein Beitrag von Eva Seuken.
Erdbeeren im Sommer, Kürbis im Herbst, Grünkohl im Winter, Spargel im Frühling. Das oder ähnliches Obst oder Gemüse landet je nach Jahreszeit jeden Freitagmittag direkt bei Eva Schlüter vor der Wohnungstür. Ihr Nachhaltigkeitsansatz? Saisonal einkaufen und regionale Betriebe unterstützen, damit Obst und Gemüse einen möglichst kurzen Weg haben. Deshalb bezieht sie ein Bio-Kisten-Abo von einem Bauern aus ihrer Umgebung.
Es gibt verschiedene Kisten. Man kann entweder sagen, man möchte wirklich nur das Gemüse haben, was der Bauer anbaut, oder nur das Obst, oder man kann das auch mischen. Und dann könnte man aber auch sich noch, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Kiste nimmt, die Obst und Gemüse beinhaltet, kann es schon manchmal sein, dass außerhalb der Saison dann vielleicht Obst da reingetan wird, was quasi zugekauft wurde. Also es kann schon sein, dass da mal eine Ananas vielleicht drin ist oder so, wenn jetzt gerade hier in Deutschland im Winter zum Beispiel kaum Obst wächst.
Dieses Problem kennt auch Jura Nordhausen. Er hat seine Ausbildung in ökologischer Landwirtschaft gemacht und 2009 den Lieferservice Bio-Kiste Hamburg gegründet. Für ihn ist es selbstverständlich, landwirtschaftlich nachhaltig zu handeln. Zuerst baute er Obst und Gemüse selbst an. Heute setzt er auf die Zusammenarbeit mit Gärtnereien aus Norddeutschland und auf einen Großhändler, um zum Beispiel die norddeutsche Obst- und Gemüseflaute im Winter zu überbrücken. Damit das Obst und Gemüse auch immer frisch beim Kunden ankommt und möglichst nichts verschwendet wird, sind die Bestellwege kurz.
Also wir bestellen ja mehrmals die Woche und machen quasi nie irgendwie eine Planung jetzt für einen Monat oder sowas, sondern halt wirklich immer nur für ein, zwei Tage und können halt durch unsere Bestellungen vorher ziemlich genau sehen, was wir denn brauchen. Was manchmal dazu führt, dass Leute was bestellen, was dann partout an dem Tag, wie sie es bestellen, nicht lieferbar ist, weil es irgendeinen Engpass gibt oder, keine Ahnung, irgendeine Kultur Mehltau bekommen hat. Wir hatten dieses Jahr ein Problem mit den Gurken und ja, das ist, passiert eigentlich immer mal. Aber durch diese kurzfristigen Bestellungen können wir halt auch da eben mit dieser Frische arbeiten. Und was besonders angenehm ist, ist dadurch, dass wir halt eben mit der Gärtnerei direkt zusammenarbeiten, kriegen die halt morgens die Bestellung von uns und die geben dann mit der Bestellung von uns erst ernten.
Mit dem Lieferservice von den Bauern aus ihrer Region hat Eva allerdings auch schon andere Erfahrungen gemacht.
Manchmal kann es halt passieren, dass man Ware bekommt, die schon sehr, sehr reif ist. Und weil man das dann natürlich nicht wegschmeißen will, will man sich halt richtig beeilen, das zu essen. Und ja, das hat halt so ein bisschen Druck aufgebaut, dass man halt in den ersten zwei Tagen nach Lieferung dann quasi schon alles gegessen hat, damit das bloß nicht schlecht wird. Und dann hat man nicht so viel für die nächsten Tage. Das, ja, kann passieren.
Es ist für sie jedoch nur ein kleiner Wermutstropfen. Denn gleichzeitig rettet sie so auch Lebensmittel, die im Supermarkt wahrscheinlich liegen geblieben wären. Und spart Verpackung. Denn die meisten Biokisten arbeiten mit einem Pfandkistensystem. Sie verzichten so auf einen Großteil der Verpackungen, die im Supermarkt anfallen würden. Jura erklärt, wie es bei ihm im Betrieb ist.
Wir haben versucht, komplett plastikfrei zu arbeiten. Also wir bestellen nur unsere Pfandkisten. Die sind aus einem hochwertigen Kunststoff, der auch lebensmittelecht ist natürlich. Aber das ist halt unsere Box, in der wir die Lebensmittel transportieren, also die Biokiste ja, letztendlich. Und für so ein paar Artikel haben wir uns jetzt für so eine Maisstärke-Beutel entschieden, die eigentlich sind wie so ein Plastikbeutel, wenn wir zum Beispiel Feldsalat oder so verpacken, weil der sonst einfach schnell schlaff wird. Also wenn du den in eine Papiertüte tust, dann saugt das Papier Feuchtigkeit auf und der Salat wird weg und die Papiertüte wird feucht. Das ist irgendwie nicht so das, was man möchte. Und ansonsten haben wir eigentlich keinerlei Verpackung. Also wir nehmen Eierkartons aus Recyclingpapier und haben noch solche Beutel, wo man zum Beispiel Weintrauben reinfüllt. Aber ansonsten haben wir eigentlich keine Verpackung.
Sind die Kisten dann fertig gepackt, werden sie an die KundInnen ausgeliefert. Bei der Biokiste Hamburg für kurze Strecken sogar mit dem Fahrrad oder dem Elektroauto und gerne auch bis in den sechsten Stock. Vor allem für Alleinerziehende, Menschen, die lange arbeiten oder kein Auto haben, kann das eine enorme Hilfe sein. Auch Eva bekommt ihre Kisten direkt vor die Wohnungstür geliefert, während sie noch bei der Arbeit ist. Das erspart ihr zwar nicht komplett das Einkaufen, erleichtert es aber. Denn so hat sie immer eine gewisse Grundausstattung zu Hause. Und abgesehen davon...
Ich finde es halt auch eine coole Möglichkeit für Kinder oder für Familien, weil man dann halt auch zeigen kann, das ist jetzt sehr reif, das sollten wir sehr schnell verbrauchen und welche Rezepte fallen uns vielleicht damit ein und was könnte man damit machen. Anders als vielleicht in den Supermarkt zu gehen und zu sagen, ja, wir wollen jetzt Auflauf machen und die Zutaten brauchen wir jetzt dafür und das kaufen wir. Also ist so ein bisschen andersherum und ich glaube, das fördert so ein bisschen die Kreativität und deswegen finde ich das eine gute Sache.
Also mal abgesehen von aller Nachhaltigkeit. Eine Obst- und Gemüsekiste kann das Leben bereichern. Eva hat dadurch zum Beispiel Fenchel ganz neu kennen und lieben gelernt. Und auch für Jura ist sie viel mehr als nur eine Geschäftsidee. Sein Appell: kocht wieder mehr für euch selber, denn gutes Essen entspannt und macht glücklich.
Ja, einfach mal beliefern lassen, und zwar nicht mit Fertigessen, sondern mit ökologisch nachhaltigem Obst und Gemüse. Finde ich richtig cool, kann ich mir auch vorstellen. Und dann dadurch noch, ja, frisches, neues Gemüse entdecken, was ich vielleicht noch nicht kannte. Richtig, richtig super. Neu entdecken wir jetzt auch eine Alternative Rock Band aus Los Angeles, und zwar Wallows mit ihrem Song Okay. Das war Wallows mit ihrem Song Okay. Weniger okay ist im Bereich der Nachhaltigkeit allerdings der Straßenverkehr. Der erhält zu Recht immer wieder ziemlich viel Aufmerksamkeit. Denn in Deutschland erzeugt der Transportsektor und damit auch der Individualverkehr die zweitmeisten Emissionen. Ganze 19%. Von diesen 19% wiederum wird mehr als die Hälfte von ganz normalen Autos verursacht. Auch der Straßenverkehr in Hamburg ist von Autos dominiert. Wer einmal mit dem Fahrrad auf Hamburgs Straßen unterwegs war, weiß, Fahrradfahren ist hier kein Kinderspiel. Im nächsten Beitrag bin auch ich einmal aus dem Studio raus und habe mit einem Lastenradmechaniker über das Klima auf Hamburgs Straßen, die Lastenradförderung und die Fahrradstadt Hamburg gesprochen. Fahrräder sind für Sam Tabubi nicht nur ein Transportmittel, sie sind auch seine Arbeit, Hobby und Leidenschaft. Schon im Studium begann er in einer solidarischen Selbsthilfewerkstatt für Fahrräder zu arbeiten. Nun schraubt und repariert er Lastenräder und trägt aktiv zur nachhaltigen Mobilität und der Verkehrswende in Hamburg bei. Allerdings ist es nicht einfach mit einer höheren Anzahl an Fahrrad- und Lastenrädern auf der Straße getan. Für die Verkehrswende braucht es mehr.
Das Potenzial ist definitiv da. Natürlich müssen die Rahmenbedingungen auch stimmen. Also du kannst nicht einfach ein Lastenrad auf die Straße setzen und dann ist die Welt schon viel besser, sondern es muss halt irgendwie sinnvoll eingesetzt werden. Und die Stadt muss halt auch eben die Rahmenbedingungen fördern, um diese Lastenräder auch effektiv zu nutzen.
Lastenräder haben viele Vorteile gegenüber Autos. Sie benötigen weniger Platz, machen weniger Lärm und produzieren weniger Feinstaub. Zudem kommt man mindestens während der Rush-Hour schneller durch die Stadt und auch die Parkplatzsuche spart man sich meistens. Also eigentlich ein Gewinn, nicht nur für die Umwelt.
Lastenräder können natürlich nicht alles, aber eben für diese innerstädtischen Kurzstrecken sind Lastenräder teilweise optimal. Also vor allen Dingen, wenn man sich morgens die Staus im Berufsverkehr anschaut, da höre ich immer wieder von Kundinnen und Kunden, wie schnell sie jetzt einfach auf der Arbeit sind und wie einfach sich alles managen lässt, ohne Parkplatzsuche vor der Kita und so weiter und so fort.
Diese Vorzüge sind aber auch nicht billig. Bis zu 8.000 Euro kann so ein Lastenrad kosten. Die etwas günstigeren Varianten sind allerdings auch schon ab 2.000 Euro erhältlich. Ein gebrauchtes Auto gibt es oft günstiger. Allerdings geht es nicht nur um den Kaufpreis, auch weitere Kosten spielen eine Rolle.
Natürlich, diese Räder sind teuer, sie kosten viel Geld. Dafür muss man aber auch sagen, sind sie im Vergleich zum Auto, was die laufenden Kosten angeht, ein Bruchteil zu teuer. Sprich, die Parkplatzfrage ergibt sich häufig gar nicht. Man muss nicht jede Woche tanken gehen zum Pendeln. Und vor allen Dingen, was halt auch immer rausfällt, sind eben die Externalitäten, die externen Kosten, die bei billigem Autofahren einfach nicht mit eingerechnet werden. Sprich, Umweltzerstörung und so weiter und so fort.
Und diese Umweltzerstörung ist immerhin der wichtige Punkt, dem wir im Rahmen nachhaltiger Mobilität begegnen wollen. Lastenräder lohnen sich also vor allem auch, weil sie die Umwelt schonen. Da sich aber trotzdem nicht jede Person in Hamburg ein solches Rad leisten kann, startete die Umweltbehörde der Hansestadt im Oktober 2019 ein neues Förderprogramm. Beim Kauf eines neuen Lastenrads oder E-Lastenrads ließ sich ein Zuschuss von bis zu 2.000 Euro beantragen. Das Ziel, den Lastenradverkehr in Hamburg zu fördern.
Also grundsätzlich von meiner Position aus begrüße ich es ja auf jeden Fall, dass die Mobilität mit Lastenrädern gefördert wird. Und ja, finanzielle Anreize zu setzen, ist meiner Meinung nach auch ein legitimes Instrument, diese Mobilität zu fördern, neben Verboten oder Verordnungen oder sonst was.
Allerdings sieht Sam Tabubi in der Förderung ein Problem. Sie ist begrenzt.
Die zweite Fördersumme war jetzt innerhalb von 20 Minuten vergriffen, vor circa einem Monat. Und da ist natürlich die Frage, wie man damit umgeht und wie man das eventuell besser planen kann. Oder ob man einfach den Geldtopf unbegrenzt hochmacht, was natürlich eine relativ utopische Forderung ist.
Doch reicht diese Förderung für eine Mobilitätswende? Wahrscheinlich nicht. Denn es geht nicht nur um die Lastenräder selbst, auch der Verkehr und die Infrastruktur müssen sich ändern. Außerdem das Klima. Und zwar nicht das Weltklima, sondern das Klima auf den Straßen, das Miteinander zwischen Autos und Fahrrädern.
Allerdings ist aber auch die Atmosphäre auf der Straße ein sehr wichtiger Punkt. Das heißt Akzeptanz füreinander auf allen Seiten. Das heißt zwischen Radverkehr, zwischen Autoverkehr, zwischen FußgängerInnen und so weiter. Das heißt auch nicht nur, dass Autofahrer mehr Rücksicht nehmen sollten, sondern eben auch andersherum.
Es braucht also einen ruhigeren und geordneteren Umgang von Auto- und FahrradfahrerInnen im Miteinander. Gut ausgebaute und markierte Fahrradwege sind dafür ein wichtiger Schritt. Sind keine Fahrradwege ausgewiesen, müssen FahrradfahrerInnen auf der Straße fahren oder auf dem Fußweg. Beides kann gefährlich werden. Das muss sich ändern. Es bleibt die Frage, wie weit ist Hamburg eigentlich schon auf dem Weg zur Fahrradstadt?
Also da hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr viel getan und auch der stetige Ausbau der Velorouten ist ja auch ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings muss man wirklich auch sagen, wir sind immer noch ganz am Anfang der Verkehrswende hin zum ausgebauten Radverkehr. Man muss sich nur einmal anschauen, wenn man die Kieler Straße hochfährt, dann wechselt alle 20 Meter der Straßenbelag unter einem.
Sam Tabubi sieht noch Handlungsbedarf auf Hamburgs Weg zur Fahrradstadt.
Also all in all sind wir am Anfang eines sehr aufwendigen Prozesses. Ich bin einfach mal optimistisch, dass die 2020er Jahre da ja am Ende glänzen werden mit mehr Fahrradwegen und mehr, ja.
Das Klima auf Hamburgs Straßen habe ich auch schon oft am eigenen Leib erfahren dürfen. Umso entscheidender ist, dass sich da schnell etwas verändert. Und wie Sam Tabubi am Ende schon so schön zusammengefasst hat, hoffentlich stehen wir am Ende der 20er Jahre mit einem guten Netz aus Radwegen und fahren alle fleißig Lastenrad. Der nächste Song bringt das etwas angespannte Klima auf den Straßen jedenfalls ganz gut rüber. Vielleicht auch etwas überspitzt. Juice Ju mit Ich hasse Autos.
Ich hab mir die verdammte Karre erst letzte Woche gekauft. Ich erfreck dich und du Arschloch.
Auf deinen Audi Q7 hast du jahrelang gespart. Aber seit du ihn besitzt, steht der am Straßenrand geparkt. Wieso kauft ihr Trottel Autos, wenn ihr gar nicht damit fahrt? Klima ist mir doch egal, ich hasse auch Elektrosmarts. Ich lege den Grill an Zünder, deinem BMW Fünder, auf den Vorderreifen und das Ding brennt ab wie Zunder. Hab dem Audi A6 einen Waschbären unter seine Haube gesteckt. Mal schauen, wie der bremst. Packst du dein AMG direkt am Badesee, löst dich wie von Geister Hand, seine Handbremse und er kann geradewegs baden gehen. Deine Bentley Continental behandle ich wie nen Rental. Da bin ich nicht very gentle. Da wird gechoppt und gescrewt wie ein Sample.
Ich hasse Autos, ich hasse Autos. Ich hasse Autos. Ich hasse Autos. Ich hasse Autos. Pump das im Auto. Ich hasse Autos. Ich hasse Autos. Und ich hasse ich auch genauso.
Ich hab mir die Scheißkiste erst letzte Woche gekauft.
Schon mal.
Jetzt zerleg ich deine Karre.
Ich hasse keine Autos, ich hasse Menschen, die sie lenken. Denn diese Wichser können nicht denken. Hubst du nochmal, steige ich aus. Eiserne Faust, Kerk in die Schnauze. Go, Krabby, go. In meinem PV, stehe im Stau. Du dumme Sau, Stimmung im Wagen gerade geladen. Die Boss sind besoffen, ich müsste pissen, die Schleusen sind offen. Gib mir die Bocken. Während der Fahrt, ich sehe schwarz. Jeder, der außer mir Auto fährt, ist ein Arsch. Wichser, Hurensohn.
Ich hasse Autos, ich hasse Autos. Ich hasse Autos. Ich hasse Autos. Ich hasse Autos. Pump das im Auto. Ich hasse Autos. Ich hasse Autos. Und ich hasse ich auch genauso.
Ich streife durch die Nacht, trete Seitenspiegel ab. Dieser Panzer dreht dein Fiat Panda einfach mal aufs Dach. Spotlight, Spotlight, ein Kick und die Karre ist schrottreif. Autobild-Abonnenten werden stocksteif. Schmocks halt, was für Pferdestärke. Das ist Panzerpower, spring auf deiner Kühlerhaube rum. Ich bin ganz schön sauer. Steh auf dem Twingo da, dem Opel Kadett wird ein Ding verpasst. Blinder Hass, keine Agenda, sterbe wie Ayrton Senna. Auch wenn mir der AMG nicht gehört, lenk ich den Mercedes-Stern in den Gegenverkehr. Fahr den Maserati lachend in den Straßengraben. Ich liebe Autos, wenn sie den Schaden.
Ich hasse Autos, ich hasse Autos. Ich hasse Autos. Ich hasse Autos. Ich hasse Autos. Pump das im Auto. Ich hasse Autos. Ich hasse Autos. Und ich hasse ich auch genauso. Ich hasse Autos. 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 Pump das im Auto. Ich hasse Autos. Ich hasse Autos. Und ich hasse ich auch genauso.
Ich werd deine Scheißkarre zerlegen. Ich bring deine Karre auf. Ich bring.
Ey Mann, wo ist mein Auto?
Ja, das war Juice Ju mit Ich hasse Autos. Das kam auf jeden Fall in dem Song rüber, würde ich sagen. Und wir sind immer noch bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Nachhaltigkeit.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
So, und jetzt kommen wir zu einem Thema, das in Deutschland fast genauso allgegenwärtig ist wie die Nachhaltigkeit. Der Kaffee. Für die meisten gehört er am Morgen dazu, zum Wachwerden und zum Genießen. Aber wie steht's eigentlich mit der Nachhaltigkeit des schwarzen Getränks? Wie stark belastet Kaffee Mensch und Umwelt? In Hamburg gibt es ein Café, in dem es besonders nachhaltigen Kaffee zu trinken gibt und auch zu kaufen. Zumindest, wenn die Pandemie es zulässt. Unser Reporter Lukas Rudolf war vor Ort und hat sich mit den BetreiberInnen auf ein Testing getroffen.
Wenn Marlon Rommel im Taikai-Café in der Hamburger Schanze einen Flat White trinkt, tut er das mit gutem Gewissen. Er ist Mitgründer von Taikai. Der Name ist japanisch und bedeutet Zusammenarbeit. Es ist eine Art solidarische Landwirtschaft für Kaffee. Der Gedanke, wenn man weiß, wer den Kaffee angebaut hat, konsumiert man auch ganz anders.
Die Wirtschaftsidee hinter Taikai Coffee ist das, was bei mir die Liebe entfacht hat. Bin dann darüber in Kontakt zu sehr gutem Kaffee gekommen und habe überhaupt erst gemerkt, was ist guter Kaffee. Und mittlerweile ist meine Liebe zu dem Produkt Kaffee auf jeden Fall sehr gewachsen und trinke auf jeden Fall täglich Kaffee, aber eben den richtigen Kaffee.
Und so funktioniert's. Wer Kaffee von Taikai haben will, zahlt im Voraus für die gewünschte Kaffeemenge eines Jahres. Somit investieren die Kaffeeliebhaber direkt in die Ernte der Kleinbauern in Mexiko. Die sind dann weniger abhängig von Schwankungen am Markt und es ist sichergestellt, dass die Bauern einen angemessenen Preis für ihr Produkt erhalten. Das Team von Taikai kennt alle Kleinbauern vor Ort und alle Zwischenschritte, bis der Kaffee bei den Konsumentinnen und Konsumenten landet. Das schafft Transparenz und das ist der direkteste Weg, an den Kaffee zu kommen, ohne unnötige Extrakosten, erklärt Charlotte von Wulfen, genannt Lotti vom Taikai-Team.
Gerade bei solchen Produkten, die wir so selbstverständlich konsumieren, die aber so global angebaut werden, da finde ich es noch wichtiger, darauf zu achten, dass der irgendwie fair gehandelt wurde oder biologisch angebaut wurde, dann ist es beim Kaffee so, dass die Bauern und Bäuerinnen häufig einfach sehr abhängig davon sind, was die Ernte des Kaffees bringt.
Mit dieser Sicherheit können die Kleinbauern besser in ihren Kaffee investieren, was wiederum zu einer besseren Ernte im nächsten Jahr führt. Die Nachhaltigkeit dieses Kaffees hört auch nach der Ernte nicht auf.
Der wird erstmal von den kleinen Bauernhöfen natürlich gesammelt und dann zum Segelschiff gebracht. Und dann segelt er mit dem Segelschiff über den Atlantik. Segelschiff, weil das eine Art und Weise ist, wie man Transport anders denken kann.
Die gerösteten Bohnen landen bei den Verbrauchern, die vorbestellt haben. Die Packung mit 250 Gramm Kaffee kostet ungefähr 7,50 Euro. Wer Kaffee im Supermarkt kauft, kann nur auf Siegel wie Fairtrade achten. Wo Fairtrade draufsteht, ist auch Fairtrade drin, aber mit Einschränkungen, sagt Raphael Schneider. Er arbeitet bei der Welthungerhilfe.
Wo Fairtrade draufsteht, sind auch die Arbeitsbedingungen für die Kleinbauern natürlich auch besser. Aber aus Sicht der Ernährungssicherheit und der sozialen Fragestellung ist bei allen Zertifikaten und bei allen Lieferketten noch Luft nach oben, tatsächlich die Lebensbedingungen so zu gestalten, dass die Menschen ernährungssicher sind, Zugang zu Bildungs- und Gesundheitssystemen haben und tatsächlich ein vernünftiges Einkommen erwirtschaften können.
Den meisten Kaffee weltweit bauen Kleinbauern an, die weniger als einen Hektar Land haben. Zertifizierter Kaffee sorgt dafür, dass die Kleinbauern einen einigermaßen gerechten Lohn bekommen. Und was ist mit der Umwelt?
Es wird noch relativ viel Pestizideinsatz vorgenommen, weil die Schädlinge im Kaffee schwer zu beherrschen sind. Aber auch da ist man auf dem Kurs, gemeinsam mit Kleinbauern und auf Plantagen daran zu arbeiten, den Pestizideinsatz möglichst gering zu halten. Nichtsdestotrotz gibt es auch hier immer die Möglichkeit nachzubessern, möglichst von Pestizideinsatz wegzukommen. Auch hier gibt es noch Verbesserungspotenzial. Aber die Umweltbelastung an sich beim Kaffee wird gerade im zertifizierten Bereich sehr gut adressiert.
Für ökologischen Kaffee sind Bio- und andere Umweltsiegel erstmal gute Zeichen. Wenn Verbraucher nachhaltigen Kaffee wollen, sind zertifizierte Produkte also entscheidend. Von der weltweiten Kaffeemenge sind aber nur 10% zertifizierter Kaffee. Die Nachfrage ist noch zu gering. Kunden sollten da also ein Zeichen setzen. Kaffee mit Siegeln ist teuer, aber Kaffeeliebhaber sollten sich das ruhig leisten, findet Raphael Schneider.
Wenn Sie Bio-Kaffee haben und ein Ökosiegel haben, dann ist natürlich der Pestizideinsatz sehr gering. Oftmals sind dann aber auch die Ernteerträge geringer und das macht dann auch den Mehrpreis dann auch notwendig. Das ist etwas, was wir auch oft lernen müssen, dass Kaffee wie auch Kakao ein Genussmittel ist, für den man auch einen angemessenen Preis bezahlen muss und kein grundlegendes Lebensmittel, das in Massen produziert wird. Der Kaffeepreis steigt da nicht ins Unermessliche. Man kann sich das pro Tasse, denke ich, durchaus leisten. Und wenn ich Bio-Kaffee haben will, das nachhaltig angebaut wird, wo dann auch die Menschen fair bezahlt werden, dann hat ein Genussmittel auch seinen Preis.
Nachhaltigkeit funktioniert dann, wenn Ökonomie und Ökologie zusammengedacht werden, sagt Lotti vom Taikai-Team.
Der Fokus auf die Ökologie ist auf jeden Fall auch wichtig. Also so, dass man sagt, wir können unsere Natur nicht noch weiter beanspruchen. Aber zum Beispiel die Ökonomie muss auch so gesund sein, dass sie die Ökologie unterstützen kann.
Und egal ob als Flat White, Cappuccino oder Schwarz, nachhaltiger Kaffee ist gut fürs Gewissen und damit auch gut für den Geschmack.
Unser Reporter Lukas Rudolf hat nachgeforscht, wie nachhaltig Kaffee eigentlich ist. Also, wenn ihr das nächste Mal Kaffee kauft, überlegt doch mal, ob ihr euch doch nicht lieber für einen fairen Kaffee entscheidet. Und damit haben wir auch schon zwei Geheimtipps für das Kaffeetrinken mit gutem Gewissen in Hamburg. Und mit einem guten Gewissen spielen wir auch den nächsten Song. Ibiza von Mavi Phoenix, einem Popmusiker und Rapper aus Österreich. Yeah, 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 yeah. Oh.
Something different now. Got a tight schedule now, baby. You let me know it through your Instagram. Talking all this shit make me fall for it. Every shitty pic, you know I like it. If I go there, if you make me go there, you're a little snitch. You're a little around every time I go out now. And I'm down every time that I meet ya. I can't cope when they say you're a keeper. Your number in my phone, and I kinda feel alone. So what if I'm at your door? I'm still someone that you love. Oh, I heard a lot about you since I moved on. Can't cope when they say you're a keeper. You're too wild for me, baby, like Ibiza. You're around every time I go out now. And I'm down every time that I meet ya. I can't cope when they say you're a keeper.
Das ist Mavi Phoenix mit Ibiza. Und wir kommen nun auch langsam zum Ende der Sendung und vielleicht auch schon zu der Uhrzeit, zu der man sich den Wein mal aufmachen kann. Stellt euch vor, ihr habt vor oder nach Corona ein paar Freundinnen und Freunde zum Essen bei euch zu Hause eingeladen und alles, was noch fehlt, ist eine gute Flasche Wein. Ihr steht also zwischen den Regalen im Supermarkt und überlegt euch, welche Flasche ihr auswählt. Rot, weiß, trocken, lieblich, österreichisch, französisch, italienisch. Neben den vielen Eigenschaften, die einen Wein definieren, ist in den letzten Jahren auch der Aspekt der Nachhaltigkeit immer wichtiger geworden. Doch was bedeutet es eigentlich, wenn Bio auf der Flasche steht? Und wo liegen die Unterschiede zwischen ökologischem und normalem Wein, also gewöhnlichem Wein? Viktoria Sabo hat sich für Radio Mikroeuropa mitten in die Welt der Winzer und Sommeliers begeben, um herauszufinden, was es mit dem nachhaltigen Weingenuss auf sich hat.
Vor den Toren Hamburgs in Schleswig-Holstein liegt die 16.000 Einwohnergemeinde Bagde Heide. Wenn man an der Ortstafel vorbei über die Landstraße fährt, erwartet man vieles, aber nicht unbedingt ein Weinfeld. Denn eigentlich ist der hohe Norden Deutschlands nicht gerade die ideale Gegend, um Wein anzubauen. Trotzdem haben Jörn Andresen und Leon Zielstra beschlossen, genau das zu tun. 2017 pflanzten der gelernte Baumschulbesitzer und der Weinwirt die ersten Reben an. Ich habe die beiden Neuwinzer auf dem kleinen Weinfeld besucht, um mehr über den ökologisch-biologischen Weinbau zu erfahren.
Natürlich ist es so, wenn man so viel mit der Natur zu tun hat wie wir
oder besser wie ich jetzt so, dann möchte man natürlich auch nicht jetzt irgendwas lostreten, wo man weiß, dass man ja eher umweltschädigende Substanzen verwenden muss, um das Ganze eben am Leben zu halten, sondern dann eben auch so ein bisschen Nachhaltigkeit. Und wenn man die Fläche dann auch sieht, drumherum ist wirklich pure Natur, dann passt das auch nur dahin für mich, so vom Ansatz her, ne? Also das ist eigentlich das Schöne dabei.
Aber wo liegen jetzt wirklich die Unterschiede zum konventionellen Anbau? Leon spricht aus 10 Jahren Erfahrung in der Weinwirtschaft.
Das geht wirklich bei ökologischen und biologischen Weinbau darum, dass man versucht, den Boden zu schonen, also dass er sich natürlich regeneriert und nicht durch Zusatzstoffen weiter am Leben hält oder künstlich weiter am Leben hält, dass die Rebe in einem Mikrokosmos aufwächst, in der ja sie selbst gesund bleibt. Also, dass sie selbst lernt, wie man Krankheiten bekämpft und in einer natürlichen Umgebung sich für Gefahren selbst stark macht.
Beim ökologischen Weinbau ist die Wahl der Rebsorte von besonders großer Bedeutung. Denn hier braucht es robustere Trauben als im konventionellen Betrieb. Auf der Fläche in Bagdaheide wachsen mittlerweile rund 7000 Reben einer bewusst gewählten Sorte.
Das war ganz am Anfang, als wir eben die Idee oder die Umsetzung diskutiert haben, besser gesagt, haben wir eben uns für pilzfeste Sorten entschieden. Das war ein wesentlicher Aspekt, die sogenannten Piwi-Sorten. Und die Hauptsorte Solaris, die wir angebaut haben, gilt eben als sehr, sehr pilzfest. Dann haben wir von vornherein gesagt, wenn wir da die Möglichkeiten haben, mit einer Rebe ranzugehen, die eben weniger Pflanzenschutz braucht, dann versuchen wir das eben auch so entsprechend in die Richtung dann zu gestalten.
Beim ökologisch-biologischen Weinbau können sich die Pflanzen und der Boden auf natürliche Weise regenerieren. So können auch die nachfolgenden Generationen die Anlage bewirtschaften. Der Bioanbau hat allerdings auch seine Nachteile.
Negativ zu betrachten sind die Kosten, vor allem die Arbeitskosten, weil es die Manpower intensiver ist als beim konventionellen Weinbau.
Das heißt also, wenn ich mich für den ökologischen Weg entscheide, muss ich gegebenenfalls einfach auch mehr Einsatz bringen.
Für Jörn und Leon steht der Mehraufwand allerdings nicht in Relation.
Das, was bei uns viel Arbeit macht, ist dann auf der anderen Seite wieder ein Vorteil, ne? dass wir ein paar Flächen haben. Und wenn wir sagen, wir betreiben das einfach auch in ökologischer Hinsicht, dann können wir eben auch, haben wir eine kleine Stellschraube, um vielleicht auch was zum Positiven zu verändern.
Der Château Feldmark, so heißt der Weißwein von Leon und Jörn, ist längst nicht der einzige Biowein in Deutschland. Der Großteil der Weine kommt allerdings immer noch aus konventionellem Betrieb. Aber die Zahl der Winzer, die sich von vornherein für den nachhaltigen Weg entscheiden oder ihre Betriebe umstellen, steigt.
Das wird ja auch generell in den Medien gefördert. Man kriegt auch Zuschüsse und es werden doch auch hochkarätige Weingüter, die man hört, die dann von konventionell auf biologisch jetzt schnell umstellen oder schon umgestellt haben. In den letzten 10 Jahren ist da schon viel passiert.
Für die beiden Winzer stehen der aufstrebende Trend und Prämien für nachhaltige Betriebe allerdings nicht im Vordergrund, wenn es um die Entscheidung für Bio-Weinbau geht.
Ich würde jetzt nicht sagen, ich mache jetzt Bio, weil ich kriege dann so viel Geld. Sondern für mich ist eigentlich eher wichtiger, ich will, das Produkt soll bio sein, weil ich will wissen, was da drin ist. Und das ist eigentlich eher entscheidend.
Man merkt schon, wenn man mal eine Agrarfläche oder landwirtschaftliche Fläche und die dann bewusst auf Bio umstellt, wie gesund das einfach wirkt, gesünder wirkt als vorher. Und da merkt man einfach, dass das alles Sinn macht, ne? Wenn man das mal live miterlebt hat, so eine Umstellung. Ja.
Jetzt drängt sich eigentlich nur noch eine Frage auf. Schmeckt Bio-Wein denn besser als herkömmlicher Wein?
Ich persönlich will sagen, man schmeckt keinen Unterschied so in den Basissegmenten. Aber wenn man dann in den höheren Preissegmenten, biologischen oder einen konventionellen, probiert, hat man beim biologischen oft doch ein paar mehr Dimensionen oder der Wein verändert sich öfter im Glas, je länger man dem Luftzufuhr gibt.
Unglaublich, was alles in so einer Flasche Wein steckt. Vielleicht durfte Victoria Sabo ja bei ihrem Beitrag und bei der Recherche auch ein paar Gläschen Biowein probieren. Ja, und wenn das mal nicht Nachhaltigkeit hands-on war, weiß ich auch nicht. Ich habe jedenfalls super viel gelernt, unter anderem, dass Nachhaltigkeit und Zero Waste auch Spaß machen dürfen und sollen. Es geht schließlich nicht darum, alles zu verbieten, sondern einfach etwas bewusster zu leben. Ich schwinge mich gleich auf mein Fahrrad und fahre nach Hause aus dem Studio und hoffentlich ohne stressigen Straßenverkehr. Ihr seht, wir sind schon mittendrin im nachhaltigen Leben und damit sage ich Tschüss aus dem Studio von Radio Mikro Europa. An den Reglern saßen Lukas Rudolph und Aniko Schusterius. Die Beiträge waren von Luisa Wernkes, Alex Bauer, Eva Seuken, Lukas Rudolph, Viktoria Sabo und Jonathan Schanz. In der Musikredaktion saß Lorenz Jeritsch. Die Redaktion betreuten Maja Andresen und Aniko Schusterius. Wenn ihr mehr über Mikro Europa erfahren wollt, dann schaut doch einfach mal auf die Website, und zwar mikro-europa.de. Die heutige Sendung ist unter der Leitung von Ulrich Hägele im Rahmen eines Workshops entstanden, und zwar mit dem Masterstudiengang Digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Unser digitales Stadtmagazin findet ihr auch unter www.fink.hamburg. Ich bin Jonathan Schanz und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich verabschiede mich jetzt und wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald.